HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Frau Lagmann, in diesen Wochen ist es ja ganz genau 25 Jahre her, vom 16. September bis zum 12. November 1995 waren damals die Katholiken in Deutschland aufgefordert, ihre Stimme abzugeben für weitreichende Reformen in der katholischen Kirche. Das war das sogenannte Kirchenvolksbegehren und immerhin 1,8 Millionen Unterschriften sind zusammengekommen. Jetzt also 25-jähriges Jubiläum. Wie ist dabei in die Stimmung? Knallen da die Sektkorken?
Ja, das glaube ich, weiß ich nicht. Also ich denke für mich nicht, denn für mich ist es schon doch etwas seltsam, dass wir im Grunde genommen immer noch nicht weiter sind, dass wir immer noch dieselben Forderungen stellen können wie vor 25 Jahren und wie eigentlich auch schon vor 50 Jahren und dass wir zwar inzwischen an der Basis angekommen sind und vielleicht in der deutschen Kirche auch bei manchen Bischöfen, aber in Rom immer noch vor verschlossene Türen kommen.
Das heißt also, es gibt für Sie schon ein erkennbares Ergebnis Ihrer Bemühungen. Also ein Vierteljahrhundert Bemühung um Kirchenreform ist zumindest nicht ganz erfolglos geblieben.
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass unsere Arbeit Früchte trägt. Dass die Menschen heute einen anderen Blick auf die Kirche haben wie noch vor 25 Jahren. Dass sie auch einen anderen Blick auf die Rechte von Frauen in der Kirche haben, einen anderen Blick auch auf den Zölibat, auf die Sexualität. Ich denke, die Kirche hat auch selber dazu beigetragen, indem sie sich vor allen Dingen in den Fällen sexueller Gewalt wirklich verhalten hat, wie man es nicht mehr nachvollziehen kann. Und die Menschen da wirklich an den Rand ihres Vertrauens gebracht hat. Und ein solches Verhalten ist eigentlich nicht zu entschuldigen. Und wenn jetzt die deutsche Kirche mit ihrem synodalen Weg, also mit der Laienbewegung ZDK und mit einigen Bischöfen in der Bischofskonferenz versucht, das Beste draus zu machen, ist ihnen alles Gute zu wünschen. Aber ob das jetzt noch reicht, vor allen Dingen bei den Torpedos, die aus Rom kommen, ist natürlich eine große Frage.
Sie haben es gerade schon gesagt, Frau Lagmann, im Grunde stehen immer noch die gleichen Forderungen auf der Tagesordnung. Damals, 1995, ging es ja um 5 Themen. Und wenn man sich die heute, im Jahr 2020, nochmal in Erinnerung ruft, dann staunt man schon. Denn eben 4 dieser Themen sind heute fast wortgleich in der Formulierung die Überschriften von 4 sogenannten Themenbereichen, Themenforen in diesem schon angesprochenen synodalen Weg. Also Aufbau einer geschwisterlichen Kirche, volle Gleichberechtigung der Frauen, eine positive Bewertung der Sexualität und der Zölibat als frei gewählte Lebensform, nicht als Zwang. Wie deuten Sie das? Hat sich gar nichts bewegt oder denken Sie doch, ja, wir sind immerhin im Zentrum angekommen mit unseren Forderungen, jetzt hat immerhin ein Teil der Bischöfe sich das auch zu eigen gemacht?
Also es hat sich was bewegt, denn soweit ich das verstanden habe, geht es nicht allein um den Zölibat, sondern auch um das Amt als solche, um das Amtsverständnis als solches. Und dieses Amtsverständnis sieht heute doch sehr, sehr anders aus wie noch vor 25 Jahren. Also es hat sich durchaus so entwickelt, dass die Menschen sagen, also dieses Priesteramt, was abgehoben ist, das hat im Grunde genommen die Vertuschung der sexuellen Gewalt gefördert. Das hat gefördert, dass die Laien und die Laien in der Kirche nichts zu sagen haben. Und dieses Amt muss sich verändern, das muss anders werden. Also das geht schon ein bisschen weiter als der Zölibat. Bei der Gleichberechtigung der Frauen sehe ich das allerdings so, dass es da ein bisschen zurückgetreten ist, was jetzt geplant ist in dem Forum. Denn da geht es durchaus nicht um die volle Gleichberechtigung. Da geht es eigentlich darum, Frauen einen guten Stand in der Kirche zu geben, aber nicht um das Priester-, Bischofs- oder Päpstinamt.
Ein anderes Stichwort war ja das Stichwort Geschwisterlichkeit. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung?
Ich denke mir, dass die Frauen vor allen Dingen in der Kirche diese Geschwisterlichkeit einfordern. Dass sie heute sagen, wenn wir die nicht mehr kriegen, dann sind wir raus aus der Kirche. Inzwischen sind auch die Frauenverbände so weit, dass sie dafür eintreten. Sie sagen zwar immer, wir haben immer schon dafür gekämpft, aber sie haben natürlich auch immer Rückschritte gemacht, wenn sie gemerkt haben, dass die Bischöfe ihnen den Daumen aufs Geld legten. Aber heute ist schon die Forderung, wir sind gleichberechtigt in der Kirche, wir Frauen und Männer sind auch ohne Amt gleichwertig. Wir haben ein Recht in der Kirche zu sein, das ist unsere Kirche und ist nicht die Kirche des Priesteramtes. Da denke ich, sieht man das heute schon etwas anders wie noch vor 25 Jahren. Allerdings, was ich nicht verstehe, ist, wenn die KfD dann sagt, Frauen sind die Rettung.
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands.
Ja, katholische Frauengemeinschaft. Ich bin Mitglied seit über 40 Jahren. Wenn Sie sagen, Frauen sind die Rettung, was wollen wir denn retten? Was wollen wir retten? Das Amt?
Also
die Struktur?
Also ich denke, Leben in der Kirche vielleicht noch. Bitte dass was? Menschen noch weiterhin die Kirche als eine wichtige Instanz wahrnehmen.
Ja, aber also wenn ich irgendwas retten will, dann will ich es doch im Grunde genommen, also ich denke da immer so an die Trümmerfrauen. Ne?
Also nicht bewahren und wieder aufbauen, sondern verändern.
Ja. Ne? Also wir müssen schon uns eine andere Kirche vorstellen können.
Blicken wir nochmal zurück auf dieses Jahr 1995, Frau Lagmann. So ein Kirchenvolksbegehren, das war ja was ganz Neues, eine Unterschriftensammlung, öffentlich auch auf den Straßen. Die Österreicher hatten den Anfang gemacht. Warum damals so ein Aufbegehren?
Also von Österreich kommend war ja der Grund Kardinal Grohr. Und zwar der Vorwurf, dass er sexuelle Gewalt gegenüber seinen Zöglingen in
Was im Priesterseminar oder was in einer Vorbereitung?
Nee, nicht im Priesterseminar, es war eine
kirchliche Schule.
Es war eine Schule, ja. Geübt hat und dass er im Grunde genommen von der ganzen Kirche gedeckt wird. Und da haben eben einige Österreicher und Österreicherinnen, es muss also Gründonnerstag gewesen sein, am Küchentisch gesagt, irgendwo muss man jetzt endlich mal was tun. Und so ist das Kirchenvolksbegehren mit den 5 Forderungen geboren, die Gott sei Dank sehr kompakt waren. Also nicht große Erklärung oder so, es war einfach zack, 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 5 Punkte und man konnte es gut verstehen und das kann man unterschreiben. Man muss nicht erst ein großes Blatt durchlesen. Mhm. Und sie waren also selber überrascht. Ich glaube, sie haben nur 1,5 Monate gesammelt oder so. Und dass sie 500.000 Unterschriften in Österreich hat ja immerhin nur 1/4 von unseren Einwohnern, dass sie so viel Unterschriften haben.
Wie ist denn der Funke dann übergesprungen, unter anderem auch auf Sie? Denn wir hatten ja hier damals noch keinen prominenten Missbrauchsfall oder sowas.
Wir waren damals, Herr Weisner und Frau Kicklers und ich, wir waren damals im Co-Kreis der Initiative Kirche von unten. Und da, weiß nicht, man sagt immer so, Untergrund kennt sich, ne? Da kam das natürlich rüber. Und eigentlich waren einige von uns sehr begeisterungsfähig und haben gesagt, das muss doch hier eigentlich auch klappen, wenn wir das hier machen. Ich habe gesagt, lass mir, es ist nur Arbeit. womit ich recht hatte. Aber eben halt irgendwo klappte das dann in der Zusammenarbeit mit der Leserinitiative Public Forum, das heißt beziehungsweise mit der Zeitschrift Public Forum. Und dass eben halt dann 3 sich nach außen geäußert haben und für dieses Begehren gestanden haben. Und wir hatten auch ein großes Glück, wir kamen mitten ins Sommerloch. Wir hatten also große Unterstützung von der Presse und es war irgendwo auch, ich weiß nicht, es war vielleicht die richtige Zeit. Es war der Kairos.
Und es war letztlich auch ein Erfolg, oder? Sie hatten mit 1,8 Millionen Unterschriften für Ihre Anliegen in Deutschland, zumindest von außen betrachtet, erstmal ein wirklich nennenswertes Ergebnis. Oder wie haben Sie es bewertet damals?
Also wir fanden auch, dass 1,8 Millionen ganz schön viel sind. Vor allen Dingen 80% haben ausdrücklich erklärt, dass sie römisch-katholisch sind. Also es haben auch andere unterschrieben, die eben vielleicht auch gar nicht mehr in der Kirche waren. Und es hat in dieser Zeit unheimlich viele Gespräche auf der Straße gegeben. Also diese Gespräche auf der Straße waren, glaube ich, das Allerwichtigste am Kirchenvolksbegehren. Also viele Menschen, die gesagt haben, das ist das Letzte, was ich für meine Kirche tue. Dass ich hier unterschreibe und dass ich eventuell auch aktiv werde. Und das waren also ganz, ganz auch seelsorgerische Gespräche, wo wir eigentlich gedacht haben, eigentlich müssten die Priester sich auf die Straße stellen, hier, wo wir hier stehen, und zuhören.
Stichwort Priester. Wie waren denn die Reaktionen der Priester, der Bischöfe, der offiziellen Stellen?
Also es war durchaus unterschiedlich. Hier, ich bin ja aus dem Bistum Münster. Der Bischof von Münster hat verboten, auf Kirchengelände zu sammeln. Aber wir haben gesagt, also zumindest der Vorplatz der Kirche gehört uns und auch in meiner Gemeinde, in unserer Gemeinde. Aber sonst haben wir natürlich auf der Straße gesammelt, klar. Ne? Wir haben aber unheimlich viel Zulauf von Priestern gehabt. Vor allen Dingen auch von damals noch jungen Priestern. Einer der ersten war unser Kaplan, der von der Hauptgemeinde, der unterschrieben hat. Also da war es schon, die gesagt haben, endlich tut sich irgendwas, endlich kommt von unten eine Bewegung in die Kirche.
HR2 Kultur mit der Sendung Camino nachgefragt. Das aktuelle Gespräch heute mit der Kirchenreform-Aktivistin Annegret Lagmann. Anlass ist das sogenannte Kirchenvolksbegehren, das sich in diesen Tagen zum 25. Mal jährt und für das sich Annegret Lagmann maßgeblich eingesetzt hat. Später dann übrigens auch beruflich. Sie haben dann einige Jahrzehnte für die aus dem Kirchenvolksbegehren entstehende Kirchenvolksbewegung dann gearbeitet. Aber ihr Weg als Kirchenreformerin begann ja schon früher. Und fast 10 Jahre vorher haben Sie ja schon eine Initiative gegründet mit dem Namen Maria von Magdala. Worum ging es dieser Initiative?
Also sie habe ich mitgegründet. Wir waren 7 Frauen in Münster. Haben wir die gegründet. Es ging da um die Gleichberechtigung für Frauen in der Kirche, um ein anderes Gottesbild. Das war uns sehr, sehr wichtig. Um andere Texte, die in der Kirche verwendet wurden. Also um eine Anerkennung von Frauen und ihren Diensten in der Kirche.
Und damals ging es auch schon um die Amtsfrage. Haben Sie damals auch schon sich die Priesterweihe für Frauen auf die Fahnen geschrieben?
Aber sicher, das war natürlich, das war die Hauptsache. Also die volle rechtliche Gleichstellung. Das heißt eben halt im Amt, im Priesteramt, aber auch an den Hochschulen. Denn dadurch, dass in der Regel an den katholischen Hochschulen Priester ins Professorenamt gerufen werden, zumindest zu 50%, so war es damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, mussten sich die anderen 50% eben erstritten werden. Und da kamen Frauen ganz selten dran. Das wissen Sie, also viele damaligen Theologinnen haben außerhalb von Deutschland eine Professur genommen. Frau Gößmann in Tokio und Frau Schüssler-Fiorenza ist in den USA gewesen. Hier Frau Meyer-Wilm ist hier aus Münster, ist nach Nimwegen gegangen. Also im Grunde genommen sind alle guten Frauen weggegangen aus Deutschland. Und weil sie hier eben halt keine Möglichkeit hatten, mit ihrem Hintergrund eine Professur zu bekommen. Das war auch eines unserer Themen. Und eben halt das Frauenbild in der Kirche allgemein und das Gottesbild. Denn ein männlicher Gott kann natürlich nur von einem Mann repräsentiert werden. Ne? Da muss ich ja der Kirche recht geben. Aber Gott ist eben halt nicht Mann.
Aber wie war das? Das ist jetzt mehr als 30 Jahre in den 80er Jahren. Solche Dinge zu fordern, hat Ihnen da nicht ein heftiger Wind entgegengeblasen?
Also was ich so am schlimmsten fand, war schon, wir sind natürlich auch an die Öffentlichkeit gegangen. Klar, wir haben ja nicht nur im Geheimen gearbeitet. Wir haben den Bischöfen Scherben vor die Tür geschüttet. Und wir haben Aktionen gemacht bei den Bischofskonferenzen. Was dann so von außen kam, war, und wenn die Frau dann schwanger ist. Also das hat mich am meisten beeindruckt, wenn die Frau schwanger ist, weil es genau das zeigt, was es ist. Es geht um Sexualität. Es geht gar nicht um die Frau als solches, sondern um die Sexualität, die man bei der Frau sieht. Da geht es beim Zölibat drum und da geht es auch beim Frauenpriestertum. Rein um die Sexualität, weil man bei ihr sieht, wenn sie eben halt am Tag vorher mit ihrem Mann geschlafen hat.
Wollten Sie eigentlich selber gerne Priesterin werden? Das heißt, es war ein Kampf für Gerechtigkeit, dem Sie sich verschrieben haben in der Kirche, aber es war kein persönliches Interesse an diesem Amt.
Nicht ganz so, denn ich habe in der Frauengemeinschaft schon gearbeitet, bei uns in der Gemeinde, und habe wirklich tolle Frauen kennengelernt. Wir hatten hier in Münster eine ganz tolle KfD, also eine ganz tolle Referentin. Und da habe ich einfach gedacht, also da sind so viele Frauen bei, und habe dann selber gemerkt, bei dem, was ich gelernt hatte, was ein Gottesdienst ist, welche Gebete gesprochen werden, welche Gebete Frauen auch diskriminieren, wo ich dann gesagt habe, irgendwann machen wir einen schönen Gottesdienst, wir geben uns Mühe, und dann steht der Priestermann da und macht mit einem Wort alles kaputt, und das darf nicht sein. Ich habe zwar auch gedacht, ich könnte das auch, aber es war bei mir nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte Priesterin werden, also das war nicht meins.
Das darf nicht sein, haben Sie gerade gesagt, Frau Lagmann. Und Sie haben Scherben vor die Türen von Bischöfen geschüttet, schon so Aktion. Es gab ja später auch katholische Frauen, die noch einen radikaleren Weg der Rebellion gegangen sind. 2002 haben sich zum Beispiel 7 Frauen auf einem Donauschiff auf der Donau zu Priesterinnen weihen lassen. Das war natürlich nicht erlaubt, aber doch gültig, weil eben von einem geweihten Bischof aus Lateinamerika vorgenommen. Diese Frauen wurden dann natürlich unverzüglich exkommuniziert. Aber solch einen Weg der Rebellion wollten Sie nicht gehen?
Also wir haben damals heftig gestritten, weil Ida Raming und Iris Müller, die beiden, die auch geweiht worden sind und auch inzwischen Bischöfin sind, Iris ist ja leider inzwischen gestorben, und waren ja auch Mitbegründerin der Initiative Maria von Magdala. Also ich meine, es hatte sich bei uns bei der Initiative Maria von Magdala ein anderes Amtsverständnis inzwischen herausgebildet. Es ist nicht so, dass wir das abgelehnt haben, was, also die Weihe auf der Donau, weil wir kannten die Frauen ja, die da geweiht wurden. Also nicht nur Ida und Iris, sondern auch die Österreicherinnen und andere deutsche Frauen. Und wir wussten ja, wir kannten ihren Hintergrund und wir wussten auch, warum sie es gemacht haben. Ich kann also gut verstehen, wenn eine Frau sagt, ich bin berufen und die Kirche erkennt meine Berufung nicht an, ich muss mir die Anerkennung irgendwo herholen, dann ist das für mich okay. Allerdings hatten wir inzwischen ein anderes Amtsverständnis entwickelt, dass wir gesagt haben, was die Frauen, denke ich mir auch ein bisschen, auch die geweihten Frauen ein bisschen nachvollzogen haben. Denn also die Gemeinde ist im Grunde genommen das, worauf ein Priesteramt basieren muss. Also sie ist eigentlich diejenige, die jemand eine Berufung bestätigen muss. Ist auch bei der normalen Priesterweihe so. Es wird ja offiziell gefragt, ne, ob jemand was dagegen hat, ob er also berufen ist aus der Gemeinde und so, ob eine Gemeinde da ist. Aber im Grunde genommen ist es noch viel stärker, dass eine Gemeinde sagen muss, also hier ist ein Mensch, ein Mann oder eine Frau, die für uns den priesterlichen Dienst machen sollten. Und ob es dann diese Art von Weihe geben soll, wo also dieses Amtsverständnis zugrunde liegt und wo auch also dieser Gehorsamsgedanke dahinter steht, das wurde für uns immer fraglicher.
Also tatsächlich auch die Bestätigung der Berufung von unten, nicht von oben durch die Hierarchie.
Ja. Es war die kam dann von oben, braucht keine Bestätigung mehr da zu sein, sondern im Grunde genommen nur noch eine Anerkennung. Ne?
Diese Ihre erste Reforminitiative Maria von Magdala, Gleichberechtigung für Frauen in der Kirche, die haben Sie 2014 aufgelöst, mit der Begründung, dass es unter den Frauen keinen Nachwuchs mehr gab, Zitat, die noch Zeit und Kraft in den Kampf gegen verhärtete Strukturen stecken mögen. Sind Sie enttäuscht gewesen von der nachfolgenden Frauengeneration, die nicht mehr so kämpferisch waren?
Im Grunde genommen war das ja ein wahnsinniger Irrtum. Wenn man jetzt die Bewegung Maria 2.0 sieht, ich habe ja auch Kontakte in Münster, dann war das natürlich ein Irrtum. Aber wir wussten nicht voneinander. Also Maria 2.0 ist ja jetzt anderthalb Jahre alt.
Das ist im Grunde die nachwachsende Frauengeneration.
Nein, es ist nicht die nachwachsende. Ja, es hätte die nachwachsende Frauen. Gut, es ist sie, ja. Es sind aber da auch Frauen dabei, die so alt sind wie ich. Ne? Aber aber im Grunde genommen, was ich so sehr schade finde, ist, dass in der Kirche immer irgendwelche Bewegungen entstehen, ohne dass ein Geschichtsbewusstsein dahinter steht. Also dass man weiß, die wussten überhaupt nicht von uns.
Ach.
Ne? Also da war überhaupt kein Bewusstsein nicht. Und auch nicht von der Aktion Lila Stola, die es ja bei Wir sind Kirche gibt. Und also wir mussten da jetzt auch von uns aus sehr aktiv werden und auch sagen, hört mal, wir arbeiten mit, ich arbeite nicht mit. Ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr. Aber viele von uns aus der Aktion Lila Stola arbeiten einfach mit bei Maria 2.0. Einfach um auch zu sagen, hört mal, das gab es schon. Maria 2.0 plant jetzt eine Scherbenaktion. Ha! In Fulda.
Das heißt, die werfen den Bischöfen wieder mal Scherben vor die Füße, so wie Sie damals.
Ich hoffe es, dass sie es machen. Ja, also sie planen was mit Scherben, das weiß ich. Also,
ist das für Sie, Frau Lackmann, ein Zeichen, dass gerade auch bei der Frauenfrage, wo sich womöglich am wenigsten bewegt hat in den vergangenen 25 Jahren, jetzt doch mal wieder eine neue Dynamik drin ist? Immerhin der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Betzing, sagt, an der Frauenfrage entscheidet sich die Zukunft der Kirche.
Ja, aber Betzing sagt natürlich auch, das Frauenamt ist im Moment nicht diskutabel. Ne? Es geht gar nicht ohne das Amt. Entweder muss man das Amt anders organisieren und anders denken und dass Frauen selbstverständlich da reinwachsen. Oder es müssen sich Frauen finden, die in dieses Amt hinein wollen. Da kenne ich aber nicht viele.
Camino nachgefragt, hören Sie das aktuelle Gespräch heute mit Annegret Lackmann. Genau ein Vierteljahrhundert nach der Kirchenvolksbefragung. Diese Umfrage für eine umfassende Reform der Kirche kam ja damals aus Österreich und war ausgelöst durch Missbrauchsvorwürfe gegen den Wiener Kardinal Hans-Hermann Grohr. Und auch der synodale Weg, der im Moment ein Reformdialog ist zwischen Bischöfen und Laien in Deutschland, wurde ja ausgelöst im Grunde durch die Studie über sexuelle Gewalt durch Priester. Ist das Zufall, dass sich diese Reformfragen mit diesem Thema verbinden?
weil es wahrscheinlich alles um Sexualität geht. Denn im Grunde genommen auch der Zölibat hat mit Sexualität zu tun, die Frauenfrage hat mit Sexualität zu tun. Und die Ämterstrukturen, wie wir sie im Moment haben, die Strukturen in der Kirche, gegen die wir ja versuchen, seit 25 Jahren zu arbeiten, begünstigen natürlich die Vertuschung. Es geht ja gar nicht nur allein um das Verbrechen der sexuellen Gewalt, es geht ja auch um die Vertuschung. Und diese Strukturen, die wir haben, die begünstigen diese Vertuschung ja auch. Und deshalb kommen wir überhaupt nicht darum um, die Strukturen zu ändern und ein anderes Kirchenrecht zu bekommen.
Sie haben ja selber schon relativ früh dieses Thema gespürt, dass das ein drängendes Thema ist. Sie haben sehr früh wahrgenommen, dass dieses Thema unter der Decke schwelt. Sie haben 2002 ein Nottelefon mit eingerichtet, Zypresse für Opfer sexueller Gewalt in der Kirche. Sie wissen jetzt inzwischen wahrscheinlich auch aus sehr, sehr vielen Telefonaten und Kontakten mit Menschen, das ist das System auch, das die Opfer schafft, nicht?
Also ich selbst hatte die Kontakte nicht. Ich hatte Kontakt zu unserer Kontaktfrau. Mhm. Also ich war die Kontaktfrau unserer Kontaktfrau zu unserer Bewegung. Und also ich habe viel von ihr mitbekommen, was sie erzählt hat. Sie wusste selber sehr gut Bescheid in den kirchlichen Strukturen. Und ja, es war schon deutlich. Also zu sagen, Priester haben eine besondere Stellung in der Kirche. Sie haben eine besondere Stellung in der Gemeinde. Und ein Priester kann nichts falsch machen. Und das kam schon sehr deutlich in den Gesprächen heraus.
Weil man ja sonst immer wieder auch mal hört, na gut, das ist ein individuelles Fehlversagen von Menschen. Es ist natürlich in der Kirche immer noch auch mehr offensichtlich.
Es ist von daher gesehen auch eine Strukturfrage, weil eben halt niemand dem Priester so etwas vorwirft. Und weil natürlich auch Kirche sich immer so verhalten hat, dass sie auch diejenigen, die gepetzt haben, sage ich mal so, also die gesagt haben, ich kenne da einen Fall, auch mit Konsequenzen rechnen mussten. Und die hat es ja durchaus auch gegeben, ne? Also dass auch, wenn ein Diakon angezeigt hat, dass er vermutet, dass der Priester übergriffig wird, dass auch der Diakon versetzt wurde. Das Problem ist natürlich auch, also ich denke mir, es ist ganz, ganz vielschichtig, auch innerhalb der Gemeinde. Es zerreißt auch eine Gemeinde, weil eben halt der Priester eine besondere Stellung in der Gemeinde hat. Und man muss da natürlich auch sehen, das Kirchenrecht, und ich bin ein bisschen da in der Verteidigungsrolle, das will ich nicht sein, aber manchmal hört das sich so an. Also Kirchenrecht und unser Straf- und Zivilrecht beißen sich da, ne? Ist ganz klar. Es muss erstmal nach oben gemeldet werden, wenn so etwas passiert. Aber man ist nicht verpflichtet, den Priester anzuzeigen. Jedenfalls war man das ganz, ganz lange nicht. Heute sieht man das ein bisschen anders. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Und Kirche hat natürlich dann auch vertuscht. Also wenn die Priester wurden versetzt, ohne dass die neue Gemeinde informiert wurde über das, was passiert war. Und so konnte natürlich auch Kardinal Ratzinger sagen, ich weiß davon überhaupt nichts.
Ja. Verhärtete Strukturen, ein System, das Opfer schafft. Es gibt von Ihnen, Frau Lagmann, einen Satz, der heißt, aus Liebe zur Kirche für Reformen kämpfen und diese Strukturen verändern. Das ist ja deutlich geworden, wie viel Leidenschaft Ihnen da bei Ihnen mitschwingt. Diese Liebe zur Kirche lassen Sie sich nicht nehmen, auch wenn sozusagen im Rückblick auf die 25 Jahre doch sich wenig bewegt hat?
Was sich natürlich bei mir schon verändert hat, ist, was ist Kirche für mich? Ja. Also früher war ich sehr, sehr aktiv in der Gemeinde und da war Kirche auch meine Gemeinde. Heute bin ich das nicht mehr und ich gehe auch nicht mehr in den Gottesdienst, weil ich es einfach körperlich nicht mehr ertragen kann. Also was passiert ist in den letzten 25 Jahren oder in den letzten 35 Jahren, was ich erfahren habe, hat mich einfach, es tut mir körperlich weh.
Haben Sie mal daran gedacht, auszutreten?
Ja, dauernd.
Aber Sie bleiben?
Das weiß ich noch nicht, das kann ich so noch gar nicht sagen. Also es hat für mich bisher keine Bedeutung, ob ich noch Mitglied der Kirche bin oder nicht. Ich bin sowieso, ich bin getauft und gefirmt. Und von daher gesehen hat das für mich keine Bedeutung, ob das jetzt nur noch in meinem Pass steht oder nicht. Oder?
Haben Sie denn noch eine kirchliche Heimat oder noch irgendeine Heimat im Glauben?
Ja, meine ehemalige Initiative Maria von Magdala, klar. Wir treffen uns ja weiterhin. Und ja, ich würde sagen, also wir sind Kirche schon in gewissem Sinne auch, ja.
Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau
Dankeschön.
Lagmann.